Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, das wir haben, hier zu sein und Gemeinschaft mit Gott zu haben, sein Wort zu hören und auf das einzugehen, was er uns sagt. Ich glaube, uns allen ist ähnlich zumute. Wir möchten beten, dass Gott sich offenbart. Jedes Mal, wenn wir eine Bibelstelle lesen, dass Gott nicht nur Augen und Ohrenzeugen hatte, sondern dass er auch selber das Wort bestätigte. Auch wenn wir auf die abschließenden Dinge warten, so dürfen wir nie außer Acht lassen, dass alles, was von Anfang an geschah, auch bis ans Ende geschehen muss. Wenn man heute einen Satz übersetzen musste, der in etwa lautet, dass diejenigen, die Gott nicht glauben und irre gehen, lassen Markus 16 unbeachtet, aber alle, die glauben, die beachten es nicht nur, sondern Gott erfüllt das, was da geschrieben steht. Und wir hören es in den Predigten Bruder Brenhams immer wieder und fragen uns, wie lange wir zuschauen sollen, dass der Feind das Erbteil Gottes mit Füßen tritt. Wir müssen vielleicht im Glauben vorwärts gehen und dem Herrn vertrauen. Auf uns geschaut werden wir sicherlich nicht weit kommen, aber auf den Herrn geblickt werden wir vorwärts gehen dürfen. Wir haben hier alle mitgelesen, wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn genommen und ist uns dann von den Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden. Wobei auch Gott noch Zeugnis dafür abgelegt hat, durch Zeichen und Wunder, durch mannigfache Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen. Das ist ein Wort, das wir nicht übersehen und nicht übergehen dürfen, sondern den Herrn bitten, dass er uns hilft, im Glauben danach zu handeln. Auch wir sind Augenzeugen, Ohrenzeugen dessen, was Gott verkündigt hat. Und als hier gelesen wurde, dass die Verkündigung durch den Herrn selbst begonnen hat, die Sache hat er begonnen, er wird sie vollenden. In ihm hat alles seinen Ursprung, in ihm hat es die Vollendung und ihm dürfen wir völlig und ganz vertrauen. Aber ich meine, es muss mir und uns allen vielleicht ernst werden, dass wir begreifen, wenn Gott sich nicht so offenbaren kann wie am Anfang, dann fehlt etwas. Und wenn wir das nicht vermissen, dann fehlt uns nicht nur etwas, sondern sehr viel. Schlimm ist schon, wenn die Sachen sich nicht erfüllen. Noch schlimmer ist, wenn wir sie gar nicht vermissen, wenn wir damit zufrieden sind und darüber hinweggehen, als sei alles in Ordnung. Nein, wir haben ein Anrecht auf jeden Segen, den Gott uns in Christus durch das Kreuz, durch die Erlösung aus Gnaden geschenkt hat. Und wir dürfen auf diesem Siegesboden von Golgatha stehen und jede Verheißung glauben und sie auch annehmen und erwarten, dass sie sich erfüllt. Hier ist ja schon vorher einiges gesagt worden und nachher auch. Und dann natürlich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das sind wir, du und ich, oder des Menschen Sohn, dass du ihn beachtest. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn dann aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen. Das müssen wir einmal so sehen, dass alle Macht Satans tatsächlich besiegt ist. Ich habe es heute schon gesagt, der eine Evangelist sagte in London damals, er habe keine Angst, mit dem Teufel zu kämpfen, denn der tritt ihm ja entgegen. Und er gebrauchte einen Ausdruck. Er sagte, schlimm wird, wenn man mit Gläubigen kämpfen muss, die selber vom Teufel besessen sind. Und es trifft einen sehr schwer. Es trifft einen wirklich sehr schwer. Aber vielleicht ist ein bisschen Wahrheit daran. Besonders seitdem wir die Predigt übersetzt haben und Bruder Brenhem von diesen drei Kreisen deutlich spricht. Das Äußere, der Leib, dann der Geist, dann die Seele. Und er sagt, man kann im Geiste gesalbt sein mit dem wahrhaftigen Heiligen Geist und in der Seele verloren und zur Hölle gehen. Und für uns natürlich im Moment nicht ganz begreiflich. Aber wenn man die Schrift richtig liest, und das muss man ja, dazu sind wir angehalten, dann merken wir, worum es geht. Das Leben ist im Blute und das Leben ist in der Seele. Als Gott den Menschen schuf, hat er nicht gesagt, du bist ein lebendiges Leibeswesen oder Geisteswesen, sondern er machte ihn zu einer lebendigen Seele. Jede Seele, die sündigt, soll sterben. Der Herr kam, unsere Seele zu erlösen, unseren Geist zu befreien. Und dann seinen Geist uns zu geben als Angeld auf die Leibeserlösung. Manchmal meine ich, dass der Satan uns einfach abhält von den größten Segnungen Gottes. Durch irgendwelche Gedanken oder Umstände und wir können nicht so vorwärts gehen, wie wir eigentlich sollten. Und sicher wird Gott uns helfen, dass wir auf ihn schauen. Nicht auf die Umstände, sondern auf ihn. Der Herr ist über alles. Aber wie schon erwähnt, wenn hier geschrieben steht, und das im Hebräerbrief, der ja mit als letzter geschrieben wurde, und keiner braucht daran zu zweifeln, dass Paulus ihn geschrieben hat, manche raten noch und rätseln, aber wer das letzte Kapitel, die letzten Verse in Kapitel 13 liest, der wird ganz genau die Formulierung, die Paulus in allen oder in vieler seiner Briefe gemacht hat, die wird er hier ganz genau so wiederfinden. Es heißt hier, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, lasst euch dies Mahnwort gefallen. Ich habe euch ja auch nur kurz geschrieben. Vernehmt die Mitteilung, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Mit ihm zusammen werde ich euch besuchen, wenn er bald kommt. Grüßt alle eure Vorsteher und alle Heiligen, die aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen. Es ist ganz der Stil des Apostels Paulus. Und wir wissen, er war wohl der Einzige unter allen Aposteln, der eine gründliche Kenntnis des Alten Testaments hatte und den Gott in einer außergewöhnlichen Weise dazu gebrauchen konnte, das Alte Testament hier mit dem Neuen zu verbinden und die Erfüllung zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie er hier 3, 4 Bibelstellen der Reihe nach erwähnt. Und zwar hier in Hebräer 2 von Vers, ja, zweiter Teil des 11. Verses. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, indem er sagt, und jetzt Psalm 22, 23, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde dich preisen. Und an einer anderen Stelle, Jesaja 8, 17, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, Jesaja 8, 18, siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das ist ein Merkmal eines wahrhaftigen Knechtes Gottes, dass er nicht auswendig redet, sondern inwendig. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Zurückgeht zum Worte Gottes und den Gläubigen, den Erlösten zeigt. Das hat Gott im Alten Testament gesagt. Hier hat er es erfüllt. Wir könnten mit Kapitel 1, Vers 5 lesen, zu welchem von Engeln hätte Gott jemals gesagt? Psalm 2, Vers 7. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und ein andermal, 2. Samuel 7, 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wir könnten weiterlesen hier in Vers 10 und überall. Ihr könnt es ja selber nachsehen, wie oft er Bezug genommen hat auf das, was Gott durch den Mund der Propheten von Anfang an gesprochen hat. Und das sind nur ein paar Briefe, die wir heute haben. Was meint ihr, wenn wir damals bis zur Mitternacht da in dem Obersaal gesessen und ihm zugehört hätten, welche Tiefen da herausgekommen wären aus dem Worte Gottes? Aber dank sei dem Herrn, er ist derselbe und wir dürfen noch heute schöpfen. Ich glaube, dass Gott einen Mann wie Paulus in dieser Generation hatte. Aber immer gibt es nur einen Paulus und nur einen Petrus, nur einen Jakobus. Es gibt solche Männer, nie in 2, 3 oder 4-facher Ausführung. Die gibt es nur immer in einfacher Ausführung. Jeder macht oder verrichtet den Dienst, zu dem Gott ihn gerufen hat. Dann haben wir hier alle mitgelesen, dass wir noch nicht gesehen haben, oder hier in Vers 7. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen. Dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Ich glaube, auch dieser Vers ist wert, dass wir ein wenig darüber nachsinnen. Alles, jede Krankheit, jede Sünde, die gesamte Macht Satans ist zum Schemel seiner Füße gelegt worden. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen. Die sind nicht freiwillig dahingegangen und haben sich gelegt. Sie wurden mit Macht unterworfen. Und deshalb hat uns der Herr ja auch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Anders wäre das gar nicht möglich. Wie könnten wir dem Feind gegenübertreten? Wir wären ihm niemals oder seiner niemals mächtig. Aber dadurch, dass am Kreuz auf Golgatha ein vollkommenes Opfer dargebracht wurde und wirklich alles, wie hier geschrieben steht, dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Nichts ist ausgenommen von der Unterwerfung. alles. Er ist und bleibt der absolute Sieger von Golgatha. Er ist es, der überwunden hat. Er war für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, hat Knechtsgestalt angenommen und ist dann mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt worden und sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Dann heißt es hier weiter, bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus. Um seines Todes Leidens willen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken oder erdulden oder erleiden, was immer da auch gesagt wird in den verschiedenen Übersetzungen. Es ist geschehen. Und wenn wir dazu 1. Korinther 15 aufschlagen, dann wissen wir, was ihm noch nicht unterworfen ist. Hier wird es nämlich deutlich ausgesprochen. In 1. Korinther 15 von Vers 25. Denn er muss als König herrschen, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Ihr Lieben, das ist eine göttliche Tatsache. Und wenn wir das einmal so ganz richtig sehen, dann wird es uns leichter fallen zu glauben, leichter zu fallen anzunehmen, was Gott uns schon aus Gnaden in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Sicher, es heißt ja weiter auch im Korintherbrief, aber wir wollen ja keine Beerdigungsrede halten, aber der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und wenn das dann noch geschehen ist, dass die Auferstehung geschieht und die Verwandlung und dass wir dem Tode entrinnen, gar nicht erstmal sterben müssen, sondern verwandelt werden, dann wird selbst der Tod einfach zugeben müssen, dass er ja besiegt ist und dass es eine Schar auf Erden gibt, an der er gar kein Anrecht mehr hat. Und das ist die Überwinderschar. Das sind die Auserwählten, die leben werden bei der Wiederkunft des Herrn. An ihnen hat der Tod kein Anrecht mehr. Und wir dürfen mit Paulus ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und dann dürfen wir getrost sagen, dass der Feind dem Herrn in die Ferse gestochen hat, aber er hat ihm den Kopf zertreten. Der Stachel war in seiner Ferse. Er ist gestorben. Er hätte sonst nie sterben können. Aber gerade diese Verheißung aus 1. Mose 3,15 von dem Samen des Weibes und dann der Same der Schlange und der Satan fuhr ja in Judas hinein, der Verrat und alles zusammen. Und der Tod hat ihn gestochen. Wenn man hier die Frage hört, Tod, wo ist dein Stachel? Dann können wir getrost sagen, Tod, du hast deinen Stachel in unseren Herrn hineingestochen. Und er hat den Tod verschlungen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. So steht es hier geschrieben. Vielleicht sollen wir es lesen. 1. Korinther 15, Vers 55. Und dann auch 56. Tod, wo ist dein Stachel? Oder wie geschrieben steht, ja, Jesaja 28, 8, Hosea 13, 14 und so weiter. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg verleiht. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist also schon ein herrliches Evangelium, das wir haben. Und ich wünschte von Herzen, dass Gott uns so gnädig sein könnte und uns so nahe treten, solch ein Verlangen und Vertrauen in uns wirken, dass wir ihm entgegenbringen können, sodass uns sogar das Unmöglichste als möglich erscheint im Aufblick zu Gott. Wir können Gott nur durch Glauben ehren. Durch Unglauben verunehren wir Gott. Durch Glauben ehren wir unseren Gott. Mir fiel noch das eine Wort auf, weil wir ja vom Opfer gesprochen haben oder dem Opferaltar am letzten Wochenende. Dieses eine Wort, an das musste ich noch denken, aus Psalm 15. Hier heißt es, Psalm 15, von, ja, man könnte viel lesen, aber von Vers 4. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Gesetzestreuen, die den Bund mit mir geschlossen beim Opfer. Da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kund, denn Gott selbst ist, der da Gericht hält. Versammelt mir meine Frommen oder Gesetzestreuen oder Treuen, je nach Übersetzung spielt alles gar keine Rolle, in jedem Fall die Seinen sollen sich versammeln. Versammelt mir meine Treuen, meine Frommen, meine Auserwählten, die den Bund mit mir geschlossen beim Opfer. Er hat mit uns den Bund geschlossen und sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Wir aber müssen unser Ja ihm geben und nicht nur irgendwo und irgendwie, sondern da, wo er als Lamm Gottes geopfert wurde. Da, wo er den Bund mit uns geschlossen hat, nämlich als er das Opferlamm Gottes wurde am Kreuz auf Golgatha. Ihr Lieben, viele sind gläubig, aber sie gehen an Golgatha vorüber. Sie suchen ihre Seligkeit in der Religion, ganz gleich in welcher, und in manchen Lehren, christlich oder auch nicht. Aber wie ich es oft genug gesagt habe, wir können Gott nur da begegnen, wo er uns begegnet ist, und ihn nur da finden, wo er sich auf Erden geoffenbart hat. Er hat sich in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohne, geoffenbart. In ihm sind wir zu Söhnen Gottes gemacht worden, und deshalb schämt er sich nicht, uns Brüder, seine Brüder zu nennen. Und deshalb sagte er im Johannesevangelium, im 20. Kapitel nach seiner Auferstehung, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da hat er sich mit dir und mir auf die gleiche Stufe gestellt. Und wenn Paulus hier ausführt, der da heiligt, und die da geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater ab. Derselbe Geist Gottes, der Christus gezeugt hat, derselbe Geist Gottes hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind Same Gottes, so gewiss er Same Gottes war. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, so gewiss er als Sohn Gottes offenbar geworden ist. Das sind alles herrliche, tiefe und wunderbare Wahrheiten der Schrift. Und das müssen wir einmal im Glauben ganz erfassen. Versammelt mir meine Treuen, die den Bund mit mir geschlossen beim Opfer. Gott hat den Bund seinerseits gemacht, aber mit dem Opfer, in dem Opfer, am Kreuz auf Golgatha. Es gibt nur einen Weg zur Herrlichkeit. Der führt über Golgatha. Einen anderen Weg gibt es nicht. Da ist Versöhnung, Erlösung und volles Heil. Versammelt mir meine Treuen, die den Bund mit mir geschlossen beim Opfer. Und dann kommt der Vers. Da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kund. Seit wann hat der Himmel die Gerechtigkeit herunterregnen lassen? Als das Werk der Erlösung am Kreuz auf Golgatha geschehen war und der Herr mit seinen Jüngern noch 40 Tage verweilte und dann aufgefahren ist und die 10 Tage des Wartens und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes herab, um durch die Gemeinde das Werk Gottes fortzusetzen. Hat nicht unser Herr gesagt, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun? Und genauso gut hat er gesagt, nicht ich vollbringe diese Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt, er tut seine Werke. Und so stimmt beides. So stimmt beides. Wenn wir gelesen haben, dass auch Gott bestätigt hat durch mächtige Wunder und Zeichen, dann könnten wir gleich in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel nachlesen, dass durch die Hände der Apostel große Wunder und Zeichen geschahen. Vielleicht gleich Apostelgeschichte 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke. Und alle Gläubigen pflegten sich einmütig in der Halle Salomos zu versammeln. Die Menschen sahen nur die Hände der Apostel. Sie sahen nicht den ausgestreckten Arm Gottes, der mit ihnen war, die Rechte des Herrn. Sie sahen nur, die Apostel legten Hände auf und sie sahen, dass Wunder und Zeichen geschahen. Aber Gott war es, der das alles aus Gnaden geschehen ließ. Und ich meine, wir können nicht nur eine Lehre den Leuten bringen, sondern es muss eine Lehre mit göttlicher Vollmacht sein. Und wir müssen uns als Gemeinde jetzt darauf einstellen, dass Gott dasselbe tun möchte am Anfang, am Ende, wie er es am Anfang getan hat. Die Gläubigen waren einmütig versammelt und die Städte bewegte sich. Gott konnte reden, Gott konnte wirken, ganz gleich wen er nahm, ob einen Petrus, einen Philippus, einen Stephanus, wer immer sie alle waren oder einen Paulus, alle wurden von Gott gebraucht, jeder in der Weise, wie es dem Herrn gefiel. Genauso soll es jetzt aus Gnaden am Ende sein. Ich werde mich nie damit abfinden, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich glaube, wir alle können es nicht, angesichts des Wortes Gottes, können wir es nicht. Wir müssen ernsthaft Gott darum bitten, dass er mit uns ist und dass er sein Wort bestätigt, wie er es damals aus Gnaden getan hat. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.
Himmlischer Vater, habe herzlichen Dank auch für diese Gnadenstunde, dass wir wiederum hier vereint sein dürfen in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen, dass wir dich danken und preisen können, Herr, denn dazu sind wir bestellt, Herr. Wenn wir es nicht tun, Herr, wer soll es dann tun, Herr? Wir als dein Volk, als deine Auserwählten, als deine Heiligen und als deine Geliebten, Herr, die du erkauft hast mit deinem Blute, Herr, denn du hast dein Blut für uns vergossen am Stamme des Kreuzes auf Golgatha. Dort hast du ausgerufen, es ist vollbracht, Herr. Und Herr, dafür sind wir so dankbar. Du bist gekommen, Herr, warst erniedrigt, Herr, für eine kurze Zeit, Herr. Aber jetzt, Herr, sitzest du zu Recht in der Majestät Gottes und wirst bald erscheinen, Herr, um in deinen Heim zu holen. Herr, wir danken dir, Herr, dass wir erwarten dürfen, dein baldiges Erscheinen. deine Wiederkunft, Herr. Herr, wir glauben deinen Worten, wir vertrauen deinen Worten, Herr. Denn wir wissen, Herr, was dein heiliger Mund geredet hat, das wirst du auch einlösen, o Herr. Preis sei deinen wunderbaren Namen, Herr. Und wenn es auch stürmet um uns her, und wenn auch es finster sein mag, Herr, aber du bist unser Licht und unser Heil geworden. Und darum preisen wir dich und beten dich an, auch in dieser Abendstunde. Danken wir für dein kostbares und herrliches Wort, Herr. Wir möchten nicht vergessen, Herr, sondern wir möchten es uns immer wieder, Herr, ins Gedächtnis rufen, Herr. Halleluja, alles sei deinem wunderbaren Namen. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Preis, nimm hin die Anbetung, Herr, aus unser aller Herz und Mund. Auch in dieser Abendstunde, du unser Herr und unser Heiland, Jesus Christus, Halleluja, deinen wunderbaren und herrlichen Jesus Namen. Amen.
Amen.